Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal-Freaks und Metal-Nerds.
Jo, hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge vom Nerdcast. Heute zum Thema Album-Covers und bei uns heute ein alter oder sagen wir langjähriger Freund, der Brunsli mit bürgerlichem Namen Pascal Brun. Wir kennen uns schon lange. Wer sich am längsten kennt hier innen, ist sicher der Bäumli und du. Wie lange geht das zurück in eurer Freundschaft, Bäumli?
Ja, also ich würde mal sagen, sicher Minimum 25 Jahre. Und in diesen 25 Jahren haben wir Tausende von Bier gesoffen, hunderte Liter Wein vernichtet, Dutzende Joints geraucht, hunderte Stunden sinnlose, philosophische, komische Gespräche geführt und meistens sehr viel gelachen. Du bist auch eingeladen, weil du Grafiker bist. Du hast 7 Cover gemacht von Bands, wo ich dabei war. Einmal hast du nicht mehr mit mir arbeiten. Da haben wir eine kleine Pause gemacht. Aber da kommen wir vielleicht nachher drauf zurück. 25 Jahre etwa.
Okay, hey, herzlich willkommen, Brunsli, und danke fürs Kommen. Also ich wollte mal wissen von dir, wie lange du das überhaupt schon machst. Du hast mir gesagt, seit 34 Jahren machst du Gestaltung und seit 30 Jahren hast du deine Firma, die Fly Art heisst. Bist du so der amtliche Weg gegangen mit Grafikerausbildung und das ganze Geschmäus? Oder bist du Quereinsteiger? Wie ist das bei dir gelaufen?
Gar nicht der ganz klassische Weg. Im Gegenteil. Ich wollte eigentlich sein wie näher. Ich wollte Musiker werden. Das waren immer die coolen Kids in der Schule, in der Klasse. Weißt, Gitarre, Singer, alles das. Ich habe mich an ganz vielen Instrumenten versucht. Nicht sehr erfolgreich, leider Gottes. Ich hatte glücklicherweise einen Vater, der mit Mac geschafft hat, ein Ingenieurbüro gehabt, und ich hatte dort Photoshop 1.5 gehabt und konnte dann meinen Vorschlag bringen, hey, Jungs in dieser Band, damit ich auch dabei bin, ich könnte Flyer gestalten. Hey, wieso nicht? Okay. Und das war ein bisschen der Startpunkt, um in dieser Musikszene dabei zu sein, ohne musikalisches Talent zu haben.
Also machen wir nochmal eine Jahreszahl dran. Das wäre 92. Nein,
doch. 91, 92.
Für wen ist das gewesen?
Das hat angefangen mit der Band Outland, der Basler Band, und dann, das eine hat zum anderen geführt. Der Flyer hat zum ersten Kassettendesign geführt, weil Geld für eine effektive LP hat ja noch niemand gehabt. Aber das war eigentlich der Einstieg. Ich wollte dabei sein. Tatsächlich musste ich herausfinden, dass ich gestalterisch gar nicht so untalentiert bin. Aber learning by doing.
Eben, ich eigentlich wollte sagen, wir haben jetzt, eigentlich, glaub, zum ersten Mal einen Nicht-Musiker da als Gast. Aber zur Strafe hast du dich dann trotzdem irgendwie müssen mit Musiker umschlagen. Also, wie schwierig und wie mühsam das war, kannst du dann noch vielleicht im Detail erzählen. Aber irgendwie musst du doch einfach wirklich Gefallen gefunden haben an der Welt von der Musik und hast dich so irgendwie in die Musik hineingeschafft oder gelebt. Würdest du jetzt 34 Jahre zurückschauen und sagen, es hat sich gelohnt, oder denkst du immer wieder, Mist, hätte mich anders entschieden?
Nein, ganz und gar nicht. Ich wäre immer noch gerne Musiker. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Aber es hat sich definitiv gelohnt. Ganz unkompliziert sind wir ja nicht, ihr lieben Leute. Es gibt schon das eine oder andere, wo man dann muss besprechen. Aber unter dem Strich, ihr habt mich zu dem Beruf geführt, den ich jetzt habe. Und ich mache heute noch, 34 Jahre später, mit Herzblut, Albumcovers, Logos von Bands, T-Shirts, Designs. Und es ist der Teil im Leben, den ich am wenigsten verdiene. Und ich mache es trotzdem freiwillig.
Genau, man muss ja vielleicht dazu sagen, du bist Grafiker, hast dein eigenes Grafikbüro. Nur allein von den Bands könntest du definitiv nicht leben, weil dort ist immer kein Budget, die Ansage oder möglichst wenig. Oder hast du das selber gemacht, machst du jetzt noch gut. Du hast ja eigentlich nebendran andere Jobs, das ist deine Lebensordre. Das sind ja klassische Grafikjobs. Wenn es mal nicht um Musik geht, was machst du, was gestaltest?
Ich bin dort offen. Ich finde jede Herausforderung diesbezüglich eigentlich spannend. Ehrlich gesagt, sogar ein Logo für ein Finanzinstitut in Zürich ist oder ob das jetzt irgendwie eine Broschüre für irgendwie sonst einen Dienstleister ist. Die Herausforderung ist die gleiche wie bei einer Band letztendlich. Du tust dich eigentlich mit einem Thema befassen und herausfinden, welche Bildspruch die beste ist, um am Konsument von diesem Produkt das nachher schmackhaft zu machen.
Ich habe ja dich mal gefragt, ob du jemanden weisst, was du alles schon an Alben abgeliefert hast. Das weisst du nicht genau. Das sind etwa 100, ungefähr 150 oder wie immer. Jede zweite Basel-Band hat gefühlt bei dir ein Cover gemacht. Jede zehnte Schweizer Band und irgendwie international bist du auch unterwegs. Daneben machst du eben T-Shirt-Designs, Plakat-Designs, Skript für Film hast du mitgemacht. Kommen wir auch nachher vielleicht nochmal darauf zurück. Was machst du noch? Videoclips, Skiführen. Du bist eigentlich in der Musik extrem, mit beiden Beinen, sogar nicht nur mit einem Füßchen. Und kennst die Szene vielleicht besser wie viele Musiker, weil du erlebst Musiker dann, wenn sie in Need sind. Also sie wollen etwas Tolles und sie wollen sich durch das, was du machst, präsentieren. Ist wahrscheinlich auch nicht immer ganz einfach, oder? Mit Musikern zusammen arbeiten. Ich weiss nicht, du machst trotzdem noch, aber würdest du sie vermissen?
Ich würde sie definitiv vermissen, aber wie du vorher gesagt hast, die habe ich mal aus dem Atelier geschmissen, mitsamt Band, und gefunden, da, zu dieser guten alten Zeit, ich brenne dir eine CD mit dem, was ich gemacht habe, gehe zu jemand anderem.
So hast du es gesehen, ja.
Aber was mich jetzt trotzdem noch ganz schnell würde wundern, hast du das alles selber angeeignet?
Ja, ich habe mir es beigebracht. Ja. Dazumals noch ohne Internet, keine YouTube-Tutorials, gar nicht. Mhm. Software und auspröbeln, schauen. Hat viele Vorteile gebracht, weil hat man das Handbuch angeschaut, ist man sehr limitiert gesehen und die Software hat immer viel mehr können, als das Handbuch behauptet.
Also wenn jetzt du müsstest aber auch definieren, wieso kommen denn die Leute immer zu dir? Also musst du ja gut sein, sonst hättest du nicht so viel Cover gemacht. Du hast auch Cover gemacht für große Bands, da kommen wir später drauf. Du bist eigentlich fast der Hausgrafiker von Robert Trujillo, und Metallica-Bassist. Auch das können wir nachher noch mal ein bisschen vertiefen. Aber wieso kommen die Leute zu dir? Also, du bist kreativ, das weiss ich sogar sehr. Was ist deine Qualität?
Ich glaube, ich kann mich einfühlen in die Themen und ihre Mechanismen, die hinter ihren Songs stecken, um das effektiv umzusetzen. Wo dann nachher auch der Betrachter, wenn er ein Album anschaut und dann die Songs hört und wenn das Cover nicht stimmt, dann stimmt auch die Musik nicht mehr oder umgekehrt. Wenn die Musik so tönt, dann ist das Cover falsch. Und das zu bereichen, ist das, was ausmacht.
Und du hast wahnsinnig Geduld. Philipp?
Vielleicht greife ich da etwas vor. Mir würde sich schon wundern, also Regionalbands finden, das ist irgendwie schnell möglich, habe ich das Gefühl. Nationaler gibt es sich dann wahrscheinlich aus dem Regionalen. Aber der Sprung aufs Internationale, ist das der Weg, den ich jetzt aufzeichne? Also regional, national, international, bis man bei Metallica ist? Oder wie ist das passiert?
Nein, ist überhaupt kein Abfolg. Das ist ehrlich gesagt ein glücklicher Zufall.
Okay.
Das ist passiert über jemanden, den wir vermutlich alle zusammen kennen. Der Emi Lichterhahn, Bassist von damals, Karma Star, Koma Star, Rhythm Woods, vielschichtiger Bassist, großer Fan von Robert Trujillo, von Suicidal Tendencies, von Infectious Grooves.
Vielleicht kann man ganz geschwind erzählen, wie er Robert Trujillo kennengelernt hat.
Er hat ihn so kennengelernt, damit ich ihn kennenlerne. er ist in einem Doppelkonzert, Suicidal Tendencies, Infectious Grooves, in Zürich, sein Idol schauen mit seiner damaligen Freundin, der Flavia. Nach dem Konzert ist Robert Trujillo an die Bar gegangen und Flavia hat gefunden, so, jetzt lernst du ihn mal kennen. Und er hat gefunden, nein, das kann ich nicht machen. Und, so. Und sie hat ihn regelrecht zu ihm geprügelt und die haben ein Gespräch angefangen und haben nebst natürlich ihre musikalische Begeisterung und als Bassspieler ihre gemeinsame Begeisterung für Snowboarden entdeckt. Und Robert hat gerade ein paar Tage frei gehabt vor dem nächsten Konzert in Barcelona. Und der Emi hat ihm vorgeschlagen, komm, ich habe ein Häuschen in Arosa, lass uns snowboarden. Und während den paar Tagen, wo sie dort sind, snöben, hat er gefunden, ja, er hat ein Seitenprojekt namens Mass Mental. Der braucht einen guten Grafiker. Und der Emi, der geile Hund, hat gefunden, hey, ich kenne einen guten Grafiker. Der, der meine Platte gestaltet, der ist in Basel. Und dann ist der Robert Trujillo mit dem Emi tatsächlich auf Basel, bevor er auf Barcelona weitere Gigs gegangen ist, ins Atelier gekommen. Und gefunden, hallo, ich bin Robert Trujillo. Ich brauche ein Albumcover. Ich habe gehört, du bist gut.
Dummerweise, Fran, ist der Robert Trujillo ja nachher auch noch an einem Konzert von uns im ersten Eck.
Ist das an diesem Wochenende?
Das war dort, genau. Wo in Basel war.
Ja, ja. Willst du die Geschichte erzählen? Ich weiss noch ziemlich genau.
Ich erzähle sie schnell. Ja, weil Remi war eben mit dem Robert Ruchir in Basel unterwegs gewesen. Und dann, ich weiss auch nicht mehr genau wie, hat er gesagt, hey, willst du mit Robert Ruchir zusammen essen? Dann hat er gesagt, ja, ich habe einen Gig zu oben, aber hey, ja klar, why not? Und dort war er noch beim Ossi, glaube ich, Bassist. Und ich das Gefühl gehabt.
Ja, genau.
Genau, dann sind wir im Rheinfelder Hof gehen, Spätzli und Wurstsalat essen und habe gesagt, ich muss aber nachher ins erste Eck. Habe ein Konzert gesagt, oh great und so, ich würde gerne schauen, weil er sieht immer gerne irgendwie neue Bands und so weiter. Und dann habe ich gefunden, ja, ist gut, das ist doch cool. Und dann haben wir das Thema verloren von dem Gig und irgendwie im Gespräch hinein nachher sagt er, was ich am meisten aufregt bei Bands mittlerweile ist einfach, wenn sie, das ist jetzt eine tonale Geschichte, wenn sie einfach E und G spielen, da gibt es doch noch irgendwie 10 andere Töne, wo man können. Und ich denke, oh, um Gottes Willen, unseren ersten Song spielst du genau das. Ja, und der ist dann ins Hirsche Necko und ja, ist dann nicht so lange geblieben. Also mega, mega liebe Sie.
Was ist das für eine Band gesehen?
Das ist Andergo.
Ja, aber ist Andergo.
Genau. Aber ist dort an der Hirsche Bar gesehen und wir haben ihm alle die Hand geschüttelt. Und,
Also so Mitte 90er Jahre sind wir dort umeinander.
Ende 90er.
Ende schon, ja.
Wenn nicht Anfang Null hören.
Genau. Und dort hat eigentlich bei dir etwas angefangen, wo nachher eine mega enge Freundschaft geworden ist. Das ist ja dann eigentlich seit 25 Jahren das ja weiterentwickelt. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie das ist, was dann nachher passiert ist, was du gemacht hast mit ihm, nebst Mass Mental, wo sie angefangen hat?
Ja, also nach dem Konzert haben wir die CD tatsächlich gestaltet. Und er war super happy gewesen. Die CD ist effektiv nur in Japan released worden. Aber der Start von einer gestalterischen, aber auch sonst Freundschaft, die dann dazu geführt hat, dass unsere Wege sich dann weiter und weiter irgendwie verfolgt haben, bis dann zum Zeitpunkt, wo er zu Metallica gekommen ist. Der Austausch hat dann sehr gefruchtet. Das Album ist relativ schnell entstanden. Aber eben, weil Manko an Internet, Manko an internationalen digitalen Kanälen, ist man dann einfach schnell mal auf LA geflogen, um das anzuschauen, um das zu besprechen. Also zu den Zeiten bin ich tatsächlich mehrmals, bis zu 6-mal im Jahr auf LA geflogen, um das anzuschauen.
Aber das ist alles auf Kosten von seiner Plattenfirma gegangen oder ist das mein selber berappt?
Alles selber berappt.
Ohne Witz? Sicher?
Absolut.
Okay. Weil du einfach gewusst hast, wenn du mit ihm etwas machst und das wird etwas, das vollendet wird, dann nachher bringt dir das extrem vorwärts. Oder du hättest es eh gemacht.
Ist sicher die Hoffnung gewesen, dass es weiterführt, aber letztendlich ist es einfach, hey, ich habe einen Rockstar aus LA, der von mir etwas will. Ich habe die Möglichkeit, etwas zu gestalten, was für mich damals noch in ganz jungen Jahren irgendwie eine unglaubliche Chance ist. Also da stellst du die Frage gar nicht. Das machst du einfach.
Und dann nachher hat er dich in L.A., also kannst du ein bisschen erzählen, vermutlich hat er dir ja dann ein bisschen rumgezeigt und du bist dann relativ schnell bekannt worden mit einigen anderen illustren Leuten, oder?
Ja, da hat ein bisschen den Vorteil von dem Rockstar-Leben, wo man dann halt so ein bisschen über Hollywood Boulevard, Sunset Boulevard irgendwie rumzieht und mit diversen Leuten unterwegs ist und in Clubs reinkommt, wo man sonst nicht reinkommt.
Genau, und der Robert ist ja dann irgendwann nochmal der Metallica-Bassist geworden. Das war ja eigentlich auch in dieser Zeit gewesen. Und du bist ja dort gewesen, und ich weiss auch noch von anderen Freunden, also Emmy oder der Freddy, ihr sind da im Aussie Rehearsal Space rumgehangen, ein bisschen, Segway, Ossi kennengelernt und so weiter. Das ist auch so, du bist ja sehr bescheiden. Heute, ich kenne dich sonst gar nicht so.
Ausgerechnet, jetzt bist du bescheiden.
Das ist ja also wahnsinnig. Dann sind Metallica dazugekommen, oder? Wo du ja irgendwie auf einmal in so einem inneren Kreis gewesen bist, weil du einfach wie ein Anhängsel ein bisschen vom Robert gewesen bist, weil du hast ja die Cover für ihn gemacht und dann bist ja du auch zur Diskussion gestanden, irgendwie für Metallica Sachen machen. Hast du ja auch für Metallica Sachen gemacht. Kannst du ja auch mal vielleicht sagen, was oder was hat geklappt und was hat nicht geklappt. Hat nicht alles geklappt, weiss ich.
Nein, bei Metallica ist es immer ziemlich schwierig, weil es einfach eine Monsterband ist mit so vielen Konzepten dahinter. Ich habe das Privileg für St. Anger zu arbeiten für das Album. Dort ist Zeugs drin. Wo der Robert zu Metallica gekommen ist, hat auch mir angerufen und hat gefunden, hey, kannst du einen Beitrag zu Send Anger machen? Wir sind gerade in New York, du musst in 3 Tagen da sein. Wir sind dann effektiv 3 Tage später auf einem Rooftop von einem Hotel in Soho gesehen und haben irgendwie Fotoshootings gemacht, die nachher weiterverarbeitet worden sind, wo letztendlich jetzt in dem Send Anger Album dargestellt sind. Aber vor dieser ganzen Geschichte ist es so gewesen, dass wo der Robert die Anfrage gekriegt hat für Audition für Metallica, bin ich eben zufälligerweise auch in L.A. mit ihm. Und so sind wir dann gemeinsam mit dem Whitfield Crane von Ugly Kid Joe auf San Francisco gegangen, wo es der Rehearsal war. Und wir haben irgendwo in einem Haus von einem Kollegen von Whitfield wohnen und haben uns am Oben von dem Rehearsal haben wir uns die Lampe gefüllt. Zu dem Zeitpunkt hatte Robert auch noch ein bisschen Alkohol zumindest. Er war nie der grosse Trinker gesehen, aber wir haben uns gut die Lampe gefüllt. Und irgendwann gefunden, so, ich weiß auch nicht, 2, 3 am Anfang, ich werde, I gotta go sleep, come on, rehearsal.
Ein relativ wichtiger Termin vor der Brust,
relativ wichtiger Termin. Genau. Mm. Und ich bin mit dem Wood dann geblieben, wir haben dann noch ein bisschen gekifft und so, und er ist gepennt. Und ist am nächsten Morgen, wo wir immer noch fest geschlafen haben, ist er an die Audition gegangen. Und alles andere siehst du in dem Film, Some Kind of Monster, wo er dann halt mit seinen Fingern alles spielt, wo man sonst nur mit einem Pleck spielt. Aber er ist dann nachher zurückgekommen und gefunden, hey, ich glaube, er ist einfach so, der leichte Suff hat mir so ein bisschen die Angst weggenommen.
Genau, ein bisschen Gelassenheit.
Und wie wir alle jetzt wissen, im Nachhinein, er hat den Gig gekriegt.
Und die Million.
Ja, genau. Gut.
Hat es ja geheißen im Film, oder?
Absolut. Da genau, wo man auf dem Bett rumkommt vor Freude und so.
Ja, genau.
Also, hat er das dann am gleichen Tag erfahren? Nein.
Nein, überhaupt nicht. Ah. Nein, er ist zurückgekommen und hat gefunden, hey, ich glaube, es ist gut gelaufen. Und eben so ein bisschen der Kater hat geholfen. Aber,
ja. Aber hat er ein gutes Gefühl gehabt eigentlich? Okay. Ja. Und wann hat er es erfahren?
2 Wochen später.
Okay.
Also ich habe immer, wenn ich an die denke und an Metallica denke, ja, wir sehen uns und hören uns ja regelmäßig, gibt es ja wahnsinnig viele Geschichten, aber es gibt wirklich ein paar sehr herausragende, lustige Geschichten, finde ich. Zum Beispiel mag ich mich erinnern an den Geburtstag von Lars Ulrich oder von James Hetfield. Ich glaube, in Paris in einem Club oder in London und in New York, wo eine Lounge gemietet worden ist, wo du an den Tischli bist und die Metallica sind dort und ich glaube noch ein paar Musikerfrauen und so weiter. Halt ein paar Leute aus dem ganzen Umfeld. Und der Lars, der ist ja davon ausgegangen, wenn du da dabei bist, dann bist du auch sehr reich und wohlhabend und eigentlich, du bist natürlich auch eine Celebrity. Und das ist, glaube ich, noch echt lustig, das Gespräch, das du mit ihm gehabt hast, weil er ja dich nicht kennt hat und er hat dich dann gefragt, weil er ja einen Privatflieger hat, ob du auch so ein Problem hast mit der Wartung von deinem Flugzeug. Ist das so gesehen, Daniel?
Und
schön,
du bist froh gewesen, dass er dich mit dem Problem abholt.
Ja. Ja, also die Frage ist tatsächlich die richtige. Abgeholt hat er mich nicht ganz damit. Ich habe mit meiner Velokette ein Problem. Aber nein, es ist unterhaltsam. Also ich bin in dieser Nacht bzw. an dem Morgen dann auch ironisch, weil es spätestens dann hat er vermutlich gewusst, dass ich kein Wartungsproblem mit meinem Privatjet habe, auf dem Sofa von seiner Suite im Hotelzimmer aufgewacht. Weil mich sein Assistent geweckt hat, gefunden, wir müssen ins Hotelzimmer verloren. Ich weiss nicht, wie ich so da hinkomme.
Was ich auch sehr lustig fand, ist, als Metallica am Joggeli gespielt haben im 2010 oder 12 mit Alice in Chains zusammen und weiss was. Dort ist man an das Metallica-Konzert gegangen und das Konzert ist fertig und auf die Bühne kommt die Band, um sich verabschieden. Und der Pascal. Hocken 40.000 Leute. Was macht jetzt der auf dieser Bühne? Weißt du? So Sachen finde ich einfach lustig, die passieren dir. Weil du bist dann einfach dort, bist in der Backstage. Ich weiss auch nicht genau, ob der Robert dir gesagt hat, jetzt kommst du auch noch oder du hast ein Foto machen.
Nein, sie haben mich vorher geholt. Ich dachte, komm auch vorher, das ist doch deine Heimatstadt.
Du hast doch immer schon mal ein Musiker sein.
Das wissen sie nicht.
Also, und ich könnte eigentlich. Eigentlich bräuchte man die gar nicht. Ich kann ganz viele Geschichten erzählen, was dir passiert sind.
Soll ich einige rauchen?
Ja, genau, wie sich das anfühlt. Wie sich das anfühlt.
Wir erzählen unterdessen deine Geschichte.
Genau. Und von der Robot hast ja du sehr viel gemacht. Also Infectious Grooves hast du viel Artwork gemacht, dann Suicide Tendencies, hast du glaube mal ein Skateboard.
Es war ein Traum von mir, weil ich bin früher Skater war und Dogtown ist so die Kult-Skater-Marke oder Skateboard-Marke aus L.A. Und wir haben das Privileg, eine limitierte Serie signiert, die auf 150 und die andere halt normal können es machen. Das hat mir sehr viel Freude bereitet.
Der Sohn von Robert ist ja auch ein begnadeter Bassist, wie Robert selber auch. Der ist unter anderem mit 16 ist schon Bassist von Korn gewesen, als Aushilfe.
Mit 12,
Entschuldigung. Und du machst ja, glaube ich, auch fast alles, was die Band Otto betrifft, was der Sohn von Robert macht, oder? Ist das richtig?
Ja, genau. Also ich habe alle Platten, die sie bis jetzt rausgebracht haben. Ja, auch das Logo von der Band. Ich habe das Logo von der Frau von Robert für das Modelabel gemacht. Also eigentlich die einzige, die ich noch nicht hatte, von etwas gestalten, ist die Tochter. Der Rest von der Familie.
Also ich muss vielleicht mal schnell sagen, wie das ist, wenn man mit dir unterwegs ist. Wir sind ja in Birmingham gewesen, letztes Jahr an dem Ossi-Konzert. Dort hast du gerade Grafik für das Otto-Album gemacht. Und du bist eigentlich während dem unseren Flug 15 Mal Verspätung hat, bist du immer mit dem Robert irgendwie am SMS gewesen. Wir wären jetzt oben gehen essen mit ihm und dem Jason Momoa. Irgendwie so hast du mir gesagt. Genau, das haben wir ja leider nicht geschafft, weil unsere Flieger auf Verspätung hat. Und du bist immer irgendwie dort dran gewesen und das ist so absurd gewesen für mich, wie viele Leute das dann auf einmal haben angefangen reinschwätzen in das Cover, weil der Robert ist dann mit den ganzen Rockstars in Birmingham schon gewesen und hat das, glaube ich, so ein bisschen rumgezeigt, das Cover. Und auf einmal hat dann irgendwie der Tool-Gitarrist noch eine Meinung dazu. Und wir zwei Volltepper hängen immer im Flughafen fest zu verbieren und du kriegst die SMS. Und irgendwie so, oder?
Ja, ist natürlich schön, wenn man in der Flughafen-Lounge hockt und eine Nachricht kriegt so, ja, aber hey, der und der fände es eben auch cool, wenn es so wäre. Weißt du, ja schon, aber wir haben es eigentlich schon so gemacht.
Okay, aber das ist ein bisschen Trost, dass nicht nur lokale Rockstars die der letzte Nerv gezogen haben, sondern auch internationale.
Ah, nein, das ist schön. Ihr seid alle gleich übel.
Hey, das ist doch gut. Auf das kann man aufbauen.
Etwas, was sehr, sehr geil ist, finde ich, ist, du hast dann einfach den Jerry Cantrell, du hast den Alice in Chains, du hast zwei Alben gemacht. Wie ist denn das passiert? Wie bist du denn da dazu gekommen?
Tatsächlich natürlich auch über den Rob Trujillo, weil der Jerry Cantrell hat den Rob Trujillo gefragt, ob er den Bass einspielt. Gleichzeitig hat er den Mike Borden, der auch ein langjähriger Freund ist, das ist der Schlagzeuger von Faith No More, gefragt, ob sie das Album einspielen. Und der Cantrell ist zu dieser Zeit, sagen wir es mal so, hat ein bisschen gern Crack geraucht und hat aber ein fantastisches Album geschrieben, das inoffiziell als das letzte Alice in Chains Album gilt. Er war ja auch immer der Songwriter von allen Alice in Chains Alben. Und aus dem Studio aus hat man den Robert angerufen und gefunden, hey, wir sind am Fertigmachen vom Album von Jerry Cantrell. Es wäre cool, wenn du das Design würdest machen. Bitte komm auf L.A. Wir sind auch dort innerhalb von kürzester Zeit auf L.A. geflogen. Ich habe bis zu diesem Tag Jerry Cantrell nur als Fan. Es gibt ein Foto von mir 1988 oder 89 bei einem Konzert in Rhode Island, wo sie Headliner sind, wo ich irgendwie Crowdsurfen tue, wo man noch schön auf Film entwickelt hat. Und 10 Jahre später habe ich dann Cantrell persönlich kennenlernen und er hat gefunden, hey, ich sehe, wieso der Robert euch empfohlen hat, wir wollen etwas machen. Und das ist dann 3 Jahre gegangen, bis irgendetwas passiert ist.
Es waren eben viele Flüge, die du machen musstest. Immer dem Jerry Cantrell ein bisschen nachfliegen, gell? Weil er so verplant und eigentlich verdruckt war. Ja.
Wir sind das auf Kanada geflogen im Auftrag von der Plattenfirma und sind dort von ihm gesagt, nein, ich mache sicher nicht, ich habe gerade da irgendwie eine Zahnoperation gehabt. Wir machen das in England, wenn ich auf Tour bin, dann sind wir auf England gegangen. Aber er war so hart auf Drogen, dass 90% der Protagonisten oder alles das, was die Leute sehen auf diesem Album, sind eigentlich Basler. Oh. Der André Champalou hat seinen Arm zur Verfügung gestellt.
Hallo André.
Der Freddy Rotter hat seinen Rücken zur Verfügung gestellt. Es ist, wir haben ihn so gut, wie es gegangen ist, fotografiert in Hotelzimmer, beim Robert in der Dusche. Also wirklich an unterschiedlichsten Orten und haben das dann nachher auf liebe Freunde in Basel wo einigermaßen anpassen, drauf geklatscht.
Die Tattoos, oder? Vor allem, glaube ich.
Tattoos und dann das Gesicht drüber gelegt, damit es einigermaßen aussieht. Und er ist so drauf gesehen. Ich habe letztes Mal ein Interview gesehen von ihm, wo er zum 20-Jährigen von diesem Album gefunden hat, wie fun die Shootings gesehen sind. Und er weiß es nicht.
Okay.
Er weiß nicht, dass er nicht drauf ist.
Aber da, ich spüre da eine rechte Geduld aus, die du hast mit diesen Leuten.
Das könnte fast kein Rezept
sein. Ja, ich glaube auch, weil ich hätte die Geduld glaub nicht. Also wenn ich nach Kanada fliege und dann sage, nein, ich habe eine Zahnoperation, das interessiert mich nicht, dann denke ich, ja, ist gut, aber ja.
Dann fliegst du auf New York zurück und fragst die Plattenfirma, wieso haben die mich da geschickt? Und die Plattenfirma okay. sagt, well, he's not talking to us. I thought maybe he talks to you.
Also hat noch fast schon Psychologen.
Und dann machst du halt weiter.
Okay.
Also was für uns, die das damals mitgekriegt haben, ich kann mich erinnern, wo wir mal zusammen an ein Queens of the Stone Age Konzert gefahren sind nach Bern und du mir gesagt hast, ja, du gehst zu irgendeinem runden Geburtstag vom Ozzy, bist eingeladen an Party und so weiter und ich habe da zwei Platten mitgegeben zum Unterschreiben vom Ozzy und die sind dann mit so einer Zitterunterschrift von ihm zurückgekommen, aber auf jeden Fall...
Du wenigstens du, ist echt...
Ja, yeah, ja, yeah, ich habe mich nie beklagt. Also, du hast irgendwie so, wie das, was wir als Musiker ja eigentlich immer probiert haben, dass wir auch mit denen für eine Musik machen, hast du als Grafiker geschafft, dass du eigentlich so einen Einblick von Smiths drin gekriegt hast, von so ganz Big League. Und was würdest du jetzt irgendwie so, wenn es so knackig zusammenfasst ist, was war das, was dich am meisten weggeblasen hat, was du erlebt hast in dieser Welt, was du auch nicht erwartet hast in dieser Form?
Wow, okay. Das ist jetzt noch schwierig. Die naheliegendste Antwort sind natürlich immer, ich weiß so, also, wow, da habe ich das erlebt. Oder das war so funky gewesen. Und alle finden, wow, ich bin mit dem Privatjet auf Paris geflogen, nur zu einem Biersaufen. Aber ich glaube nicht das, was mich am meisten weggeblasen hat. Was mich am meisten beeindruckt hat, ist, dass all die Leute, egal auf welchem Niveau sie sind, eben vor allem die, die vom höchsten Level sind, sich eigentlich primär für Musik passionieren. Also das ist vielleicht die, dass viele von diesen Musikern oder die meisten von den Musikern, die ich so habe kennenlernen durfte, ihr Herzblut bei ihren eigenen Seitenprojekten haben. An einem Rob Trujillo ist Mass Mental, glaube ich, immens wichtiger als alles andere. Ja, cool, ich verdiene Millionen, ich bin der grösste Rockband von der Welt. Wahnsinnig toll. Aber vor 250 Leuten im Whisky spielen in L.A., von Leuten, die mein Seitenprojekt geil finden, wo irgendeine Mischung ist zwischen Folklore und Krieg.
Das ist für sie eigentlich grösste.
Und dann merkst du auch, wieso sie so gross geworden sind.
Genau.
Weil die sind nicht gross geworden, weil sie einfach gefunden haben, ich will Millionen verdienen. Sie sind gross geworden, weil sie einfach die Passion für die Musik haben. Und das genau, auch wenn sie die Millionen haben, wieder abskalieren auf etwas anderes, was viel, viel kleiner ist, wo jeder von uns vielleicht sogar wird lachen und findet, was ist, du bist ja ein Rockstar, du spielst vor 200 Nasen irgendwo in einem kleinen Club. Und dann findest du so, nein, das ist der geilste Shit ever.
Okay. Also, du hast ja vorher gesagt, dass du würdest als deine Qualität bezeichnen, dass du dich reindenkst in die Songs und so. Von dem her erübrigt sich eigentlich völlig die Frage, ob es für dich wichtig ist, die Musik zu kennen, für die du die Grafik machst, weil sie offenbar komplett essentiell ist. Ich weiss nicht, ob dir die Firma Hypnosis etwas sagt aus den 70er Jahren, wo Plattencover sind ja Legenden, oder? Das war ein Duo. Ich habe kürzlich dann ihren Dokumentarfilm geschaut, der Squaring the Circle heisst, wo dann der Robert Plant sagt, wie dann zum Teil ihnen Covers vorgeschlagen sind, wo sie auf der Rückseite irgendwie gesehen haben, okay, Nazareth, Judas Priest und so und alles durchgestrichen wird und dann gesehen haben, dass die gleichen Covers diesen Bands angeboten worden sind, bis sie bei ihnen gelandet sind, oder? Dass die Vorschläge null und nichts zu tun haben mit der Musik. Das wäre dann eben meine Frage an dich, wie wichtig es dir ist oder ist es dir wichtig, was du für eine Vision, für ein Cover hast und hoffentlich nimmt es irgendeine Band oder du gehst immer von der Musik aus und dann fährst du an zu denken.
Nein, also definitiv von der Musik ausgehend. Ich habe leider einen fetten Ordner voller sehr geilen Albumcovers, die nicht angenommen worden sind. Ich habe mir schon mal überlegt, eine Ausstellung zu machen, die heisst «Fail».
Unbedingt, ja.
Weil es hat so viele Sachen, wo ich total begeistert bin davon, die genau auf dem aufgebaut haben, wo ich gehört und gemacht habe. In der Regel ist es nicht die Band, in der Regel ist es die Plattenfirma oder irgendjemand in dem ganzen Mechanismus, der das dann abwinkt und findet, nein, so geht es nicht.
Also das kann ja ein ähnliches Gefühl sein wie eine Band, die irgendwie die geilsten Songs abgelehnt kriegt von der Plattenfirma und die, die so ferner liefend sind, irgendwie machen die drauf, oder? Also wie schmerzhaft ist denn das, wenn du ein absolut sensationelles Cover für deine Meinung anbietest und es wird einfach so weggewischt?
Macht weh. Du investierst sehr viel Zeit, Herzblut. Und dann heisst es immer so, ja. Und dann weißt du, hast du irgendjemand von der Band, wenn sie, ja, nein, I love it, man, but you know, corporate doesn't want it.
Passiert das auch bei den grossen Bands, dass die so quasi einen Einfluss haben, ein Management, oder ist das eher eine Frage von der Stufe von der Band, von der, quasi von ihrer Bekanntheit, oder? Und sie haben so naiv die Vorstellung, dass eine Band wie Metallica sagt, wir machen es so und fertig. Ja. Und jemand, das nicht passt von Corporate, dann denken sie, ja gut, ist dein Problem, nicht unseres. Ja.
Nein.
Ist nicht so?
Ist nicht so. Okay. Klar, logisch, eine Band wie Metallica kann sehr, sehr viel Einfluss darauf nehmen.
Ja.
Es ist Marketing. Also weißt, ist, und das ist das, wieso ich von Anfang an die Musik ja geliebt habe. Und nicht Werbung oder so irgendetwas.
Aber in dieser Ausstellung, die ich «Fail» nennen würde, gibt es kein einziges Cover, das du gemacht hast, weil du einfach am Morgen aufgewacht bist und ohne irgendeine Musik zu kennen gesagt, ich will so ein Cover machen. Das hat immer in Kombination mit der Musik stattgefunden.
Zu 99%.
Okay. Aber immer in das 1% gibt
es. Es gibt es, ja. Wenn man halt ein gewisses Bild hat. Wo man aber dann unbedingt möchte mit dieser Musik zusammenbringen, weil es in deinem Kopf gewachsen ist. Aber wenn es dann abgelehnt wird, ist es auch noch verständlich, weil es ist ja die Furz gewesen.
Ja. Also wir haben ja natürlich heute zu oben eine gute Möglichkeit. Erstmal mit drei Obernerds, das wären dann viele Leute, Fran und ich. Und mit einer sehr guten Grafik und mit einem sehr guten Auge. Einmal etwas zu besprechen, das ist ja auch ein Teil dieser Folge. Wie wichtig ist denn eigentlich ein Plattencover? Wie wichtig ist das für dich, Fran?
Also, man müsste da dann fragen, irgendwie, gibt es Platten, die Lieblingsplatten sind von einem, wo man das Cover absolut schrecklich findet? Oder gibt es Platten, die man kennt und denkt, Jesus Gott, was ist das für eine schreckliche Musik, aber das Cover?
Also, dass ich die Musik super finde und das Cover nicht, das kann ich durchaus, ja, und zwar eine einmal, ja, bei mir.
Das habe ich jetzt eben auch gemerkt, weil wir haben uns ja gegenseitig die Aufgabe gestellt, unsere drei Lieblingscovers zu finden und ich habe dann gemerkt, dass es für mich sogar mittelmäßige Platten gibt mit sensationellen Covers.
Also, ich finde, es gibt ja unglaublich viele Alben, wo das Cover der Musik überhaupt nicht gerecht wird oder auch umgekehrt. Mhm. Aber wenn ich jetzt nochmal ein bisschen zurückgehe, wo wir alle jung sind, aber vielleicht haben die ähnlich funktioniert. Irgendwie der 10-jährige Bäumli, wo irgendwie Let There Be Rock, AC/DC Album hatte als Vinyl. Ich habe das stundenlang angeschaut. Jedes Detail studiert. Und dann ist es so weitergegangen. Dann hinten drauf und alles angeschaut. Oder? Und das, ich weiß gar nicht, ob er das heute noch macht, aber das war so wichtig gewesen. Und ich finde, ein Album kann durchs Cover extrem gewinnen an Qualität. Weil wenn das Cover mich aufregt, dann ist die Platte auch nicht so gut.
So etwas von BDO.
Es gibt ganz viele Alben, die wegen dem Cover vielleicht nicht so eingeschlagen haben, wie sie hätten sollten. Weil sie einfach etwas Falsches transportieren. Weil ich kann noch ein paar Beispiele nennen, aber jetzt hast du auch in dem Fall.
Total. Und wenn das gerade, also lustigerweise habe ich Let There Be Rock auch so fast bei den ersten drei, weil ich das ein unglaubliches Cover finde, eine Wahnsinnsmagie. Es ist so ein bisschen koloriert, ein Foto, das fast so ein bisschen etwas Religiöses hat, mit dem Angus und dieser Hand aus dem Publikum so arbeitend irgendwie. Ich habe es auch endlos. Und ich habe kürzlich sogar, nur aus dem Grund, weil es ist von einem Konzert aus Southend im Kursaal. Und es gibt ein Live-Video von Dr. Feelgood, das in diesem Raum aufgenommen ist. Und ich habe das ganze Konzert geschaut, weil ich quasi das Feeling von diesem Raum, von diesem Saal wollte haben, weil ich noch immer dermaßen bezaubert bin von diesem Cover. Also, ich bin voll absolut.
Wärst du nicht schon in einer Beziehung, hätte ich gesagt, get a woman.
Ich leite es weiter, ja.
Yeah. Kannst du das abstreichen, Pascal? Oder bist du immer dann der Profi?
Ich bin bei euch, okay. Weil ich finde, es ist eigentlich schön, dass ein Albumcover nicht eine grafische Exzellenz muss haben, sondern etwas Persönliches ist. Die geilsten Covers, finde ich, sind eigentlich Covers, die genau das reflektieren, wo Autoren, Songwriter etc. gefühlt haben. Das ist nicht unbedingt etwas, was grafisch schön oder ausgefeilt ist.
Philipp, erzähl nochmal, also du würdest jetzt Musik nach einem Cover kaufen?
Ja, früher noch, vielleicht noch eher als jetzt. Oder? Ja. Das Teenie ist das nicht schon. Da hat es wirklich zum Teil Platten gegeben, wo man wegen dem eigentlich hat man das Gefühl gehabt, das gefällt einem. Ja. Mhm. Ja, ein klassisches Beispiel war bei mir Bridget Steele von Priest. Ja.
Logisch.
Da habe ich die Hölle gesehen und dachte, wow, das ist etwas von mir. Kein Ton gehört. Oder? Ich habe Priest gar nicht gekannt bis dort wirklich, ja, bis zu dieser Platte. Ja.
Aber wie ist denn rausgekommen?
Ja, super. Also ich liebe die Platte, ich liebe die Band.
Oder? Hey, voilà.
Und ich meine, wenn wir gerade bei Priest sind, dann an Least in the East habe ich dann nachher oder die Live-Platte. Ja, und das Bild habe ich endlos angeschaut, oder? Ja. Die Leute und die Gitarren und was die machen. Und ja, und das war ja so eine Zeit gewesen, wo ich, ja, ich weiß nicht, ob den Mädchen in Basel schon gesehen ist, aber vielleicht habe ich noch gar kein Konzert gesehen bis dort an, live. Ja. Und es ist nicht so ein Live-Foto, auch wenn es ein gestelltes Foto halt ist, aber ist ja egal, oder? Das hat völlig funktioniert. Ich habe dann so wie mir vorgestellt, wie das dann wäre an so einem Konzert, oder? Ja.
Also ich habe das auch so auf jeden Fall in meinen Top 15 drin. Weil das natürlich auch so ein Cover war, wo so absolut gnadenlos der Geist von der Zeit, auch von dieser Musik, zu diesem Zeitpunkt widerspiegelt hat. Das ist fast eigentlich das ikonischste Cover für Heavy Metal 1980.
Ja, es kommt sehr nah dran, weil es in dieser Zeit hat unglaublich schlechte Cover gegeben, weil es ist eigentlich das aus den 70er Jahren weitergemacht worden, dass man so Fantasy-Cover-Zeichnungen und weiss nicht was, zum Glück jetzt hat noch keine KI geht. Das ist ja riesig gewesen. Und ich meine, das ist ja so ein Cover wie British Steel, ist ja wirklich absolut genau das transportieren, was im Heavy Metal geht. Oder auch, Philipp, du hast jetzt vor das Unleashed in the East Album genannt. Und das ist für mich so klar geil gewesen. Also die Band muss ja gut sein, nur schon allein wegen dem Cover. Oder? Wenn du so auf einem Cover bist. Und in die Liga könntest du ja Kiss Alive reinmachen. Kiss Alive ist ja ein Mörderplattencover zu dieser Zeit, 76, 77. Einfach, wo auf einem statischen Bild festgehalten ist oder versucht wird, was die Band macht auf einer Bühne mit den ganzen Pyros, also mit den Masken und mit der Verkleidung und so weiter.
Also es tut mir total leid, wenn ich jetzt auf die Hypnosis komme und vielleicht später nochmal, aber die sind so die absolut beherrschende Agentur gewesen für Classic Rock-Alben zwischen 68 und 80. Sie haben angefangen, indem sie quasi die Hausgrafiker gesehen sind von Pink Floyd. Also Atom Heart Mother, oder? Mit dieser Kuh. Und wie sie beschreiben, dass sie die Idee hatten. Pink Floyd haben die Idee super gefunden. Und das Label ist komplett Kopf gestanden. Sind ihr nicht ganz dicht? Und sie haben gesagt, doch, wir wollen genau das. Und das ist wie so der Anfang gewesen, Covers zu etablieren, wo quasi überhaupt keinen Zusammenhang haben müssen mit der Musik oder mit der Band. Und sich ja dann erwiesen hat, dass sie trotzdem funktionieren. Weil, also wie irgendwie Fliegen ans Licht, Mucke ans Licht, sind ja dann alle die Bands zur Hypnosis geströmt und gesagt, wir wollen genau das, wir wollen jetzt euch auch.
Das ist ein einfaches Prinzip. Hypnosis hat das gemacht, wo eine Band, die dann wirklich Erfolg hat, funktioniert hat. Und das zieht dann die anderen Fliegen auch ins Licht. Ich würde nicht sagen, dass das effektiv mit dem Talent von Hypnosis zu hat, sondern mit ihrem Erfolg, mit einer erfolgreichen Band. Wir haben vorher kurz off, bin einer kleinen zige Pause, davon gehabt, dass ich der Meinung bin, dass viele Albumcovers so erfolgreich geworden sind, weil die Band erfolgreich war, nicht weil das Album Artwork sie erfolgreich gemacht hat.
Okay, also mit anderen Worten, wenn Atom Heart mal da komplette Bullshit-Musik drauf hat, hat sich kein Schwein um die Kuh gekümmert.
Ganz genau.
Okay.
Kommen wir gerne mal gerade rein. Sag mal, eins von deinen drei Lieblings-Cover-Filmen.
Okay. Also, wenn sie jetzt rasteln, das ist, weil ich es auf Papier ausgedruckt habe und nicht mitnehmen wollte, weil es geregnet hat. Ja. Mhm. Und meine Platte halt mag. Ich habe jetzt auf drei Papier ausgedruckt von einer Hülle. Ja. Das ist die Vorderseite, das ist die Rückseite.
Das war Band.
Das ist Band Death Heaven, der Taubehimmel, Death Heaven. Und die Platte heisst Sunbather. Und mir gefällt das Cover extrem, weil es typografisch einfach sehr spannend finde, ja. Weil es sehr schlicht ist, ja. Und weil es einfach ein atypisches Cover ist für die Musik. Und das ist ein Kontrast, der mir da sehr gefällt, ja. Weil Death Heaven ist so eine Mischung aus Shoegaze und Black Metal, ja. Also sehr spannende Band, wenn man mal etwas in dieser Richtung will hören, sagen wir mal ein weitestes in Black Metal Richtung will hören, ohne das ganze Satan-Zeug. Dann ist das sicher eine sehr gute Platte dafür, ja.
Also wenn man jetzt nur zuhört, dann müssen wir vielleicht den Leuten sagen, es ist ein sehr grafisch gehaltenes und gestaltetes Cover. Keine Menschen drauf, sondern wirklich eine grafische Arbeit, oder?
Das ist eine Typografiegestaltung, ja.
Spricht es dir an, oder findest du, ja?
Typografisch, ja. Also nichts, was mir jetzt vom Sockel hält, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Und ihr?
Ja. Also ich glaube, ich bin nicht so typografisch Typ, wo mich allein von Typografie irgendwie könnte begeistern. Aber ich finde eigentlich, dass das Inlay-Cover, ja, hat etwas.
Es könnte auch ein nein-in-schnelles Cover sein, ja, oder so. Die,
stimmt.
Also eine grafische Arbeit, oder? Es könnte auch, könntest auch eine Ausstellung gehen von einem Fotograf oder Grafik, mhm, und das würde dort hängen, null Zusammenhang mit Musik. Mhm. Sehr gut gemacht. Mhm. Du, Fran?
Also ja, wie jetzt wahrscheinlich nicht wahnsinnig überraschend ist, sind alle meine drei Liebsten, alle von Hypnosis. Und heute Morgen ist mir noch eins eingefallen, wo ich sozusagen erleichtert gewesen bin, dass es nicht von Hypnosis ist. Weil ich meine, das sind Gottfried Hellenwein, der so der Hausgrafiker geworden ist von den Scorpions. Und sich dann aber gleich herausgestellt hat, das ist ja auch Hypnosis. Und zwar ist das von Love Drive von Scorpions. Ich habe das Bild oft immer super faszinierend gefunden. Es ist so in einem Taxi. Eine Frau und ein Mann sind dort drin. Sie hat ein tief ausgeschnittenes Kleid und er hat einen Anzug an. Und von ihren Brüsten kommt Kaugummi und der Mann zieht den Kaugummi von ihrer Brust quasi mit seiner rechten Hand bis zu sich. Bei allen Hypnosis-Covers gibt es einen Zusammenhang zwischen Bild und dem Titel, aber nicht unbedingt zu der Musik. Love Drive kann man jetzt sagen, okay, das ist quasi eine Liebesfahrt im Taxi, aber auch der Liebestrieb, also oft so mit so Doppeldeutigkeit. Und ich finde es einfach ein relativ absurdes Cover, aber als Bild einfach faszinierend.
Herr Grafiker.
Ich bin beim Fran. Ich verstand, was er meint. Absurd ist es auf jeden Fall. Aber was ganz klar ist, ist mit dieser Absurdität, mit dem Kaugummi von ihrer Brust, der zu dem Typ im Anzug geht. Es ist ein Blickfang. Mhm. Und du schaust es an. Jetzt mal völlig losgelöst vom Album selbst, von der Musik. Du hast selber gesagt, es hat nicht wirklich einen Zusammenhang mit der Musik selber.
Also ich finde es jetzt ausnahmsweise auch ein gutes Album, aber ich fand das Cover faszinierend, auch wenn es ein Schrottalbum war.
Also in Vorbereitung auf die Folge bin ich auf so Rolling Stone Wertungen gegangen, wo es geheißen, die 50 schlechtesten, die 50 besten Cover. Das war recht weit vorne bei den schlechtesten. Habe ich gefunden, ja, wird dem vielleicht nicht ganz gerecht. Mhm. Virgin Killer wäre vielleicht schlimmer
von ja, eindeutig. Ja, ja.
Ist das die also Nummer 1?
Nein,
eins
das ist Nummer 3.
Ah, das ist Nummer 3. Ja. Okay, du hast sogar noch eine Rangliste gemacht.
Genau,
okay,
genau. Gut. Ja.
Also bei mir, eben, wie immer, nicht gross für Überraschungen sorgen, tue ich auch hier jetzt. Ja, dann müssen wir überlegen, ist das Debüt von Black Sabbath, wo eigentlich die Angst so transportieren kann von dieser Musik. Habe ich dann trotzdem entschieden für Volume 4, wo ich finde, einfach alles ist fast grandios für mich persönlich. Einfach mega ikonisch und es tut auch genau das transportieren, was ich so als Hörer will. Das will ich auf ein T-Shirt haben, das will ich als Poster haben, das finde ich als Platte super schön. Nicht bei euch?
Ja, ich kann mich anschliessen, ja. Es gibt auch so Covers in dieser Richtung. Also, das ist jetzt auch so ein ikonisch, oder? Wenn ich an London Calling denke, von der Clash, ist auch so eins, was sehr, auch so eine Message hat, die auch so funktioniert, oder?
Ich sehe das Ikonische da nicht.
Der Ozzy eigentlich in dem schlechten Siebdruck oder Zweifärber.
Natürlich, aber das sind Möglichkeiten gesehen im Druck, wo man halt 1976 oder wie man die Platten rausgekommen ist, gehabt haben.
Nein, also wenn du jetzt die Hypnosis-Sachen anschaust, das sind natürlich auch sehr differenzierte. Also, ist meine Meinung, eben, du merkst, ich fange nicht schon von kämpfen. Es ist ja immer Geschmack.
Das schickt der Bull uns dann raus. Ja.
Versteht mich nicht falsch. Ja. Ich finde es sehr schön, ich finde die Typografie sehr schön, aber das Intensive, wo du dahinter siehst, sehe ich jetzt nicht.
Okay.
Also für mich, also obwohl ich sogar genau auch das T-Shirt habe, weil das T-Shirt fast ikonischer neu ist als Albumcover, habe ich auch. Aber ich bin nie besonders Fan von diesem Cover. Also mir hat der Albumtitel einfach auch immer gestört. Volume 4, irgendwie, das hat so wie so eine Demo auf mich gewirkt. Irgendwie hat es so wie so Testpressung oder so. Für mich etwas.
Das finde ich wiederum geil. Weißt du, okay. So, wir haben jetzt ein Volume 4, aber was ist mit den ersten drei?
Ah.
Nobody fucking knows.
Dass es die Frage oder irgendwie aufwirft.
Weißt du, so, okay. So, stell dir eine Frage. Eben, du hast dich damit beschäftigt und es gibt ja nicht 1, 2, 3. Es gibt nur das Volume 4.
Also ich würde dann vielleicht noch als PS dazu sagen, Paranoid ist eines der schlechtesten Cover, die ich überhaupt kenne.
Absolut.
Apropos, weil genau. Ich meine, das ist so ein Überalbum. Stellt euch vor, das wäre noch ein super Cover. Ich meine, das ist ja schon sowas von legendär. Aber mit dem Dreckscover, Entschuldigung.
Das könnte übrigens auch ein Hypnosis-Cover sein, ist es aber nicht. Das hat null mit der Musik zu tun, wirklich, kann man sagen.
Ja, das hat null mit irgendetwas zu tun. Ja. Sie wissen ja nicht mal selber, um was es geht. Also, ich meine, egal. Ja.
Darf ich da etwas dazu sagen?
Du musst.
Ich verstand, mein, das Bild ist tatsächlich ziemlich kacke.
Ja.
Aber die Bildkomposition, die Farbkomposition auf dem schwarzen Hintergrund, es knallt wie Jissi. Also weißt, die haben das gemacht zu einer Zeit, wo es überhaupt keine Rolle gespielt hat. Heutzutage müssen wir ja ein Albumcover auf 2x2 cm in irgendeinem Stream erkennbar machen. Und das heisst, wir müssen es reduzieren auf ein Minimum. Das heisst, wie viele Möglichkeiten hast du denn als Gestalter noch? Nicht mehr so viel. Und sie haben das mit einem blöden, unscharfen Polarbild, pink auf schwarz im Hintergrund mit, ich finde der komische, was es ist, das Samurai oder whatever.
Nein, das ist ein Feuerwehrmann.
Oder ein Feuerwehrmann.
Mit einem Schild, mit einem Schwert, also in einem Feuerwehrkostüm.
Aber es ist völlig wurscht, wenn du so ein kleines Bild anschaust.
Ist das nicht Schild? Ist das nicht irgendeine Art wie ein Ritter oder so?
Ja, aber es ist völlig schwachsinnig.
Ja, ja, das auf jeden Fall.
Aber du hast etwas, wo optisch knallt. Du hast etwas, wo dein Auge abholt. Das ist für mich so ein bisschen der Anfang von dieser Reduziertheit, wo heutzutage eigentlich jede Band fehlt. Ich muss mit der Spotify-Playlist muss ich auffallen. Was bleibt der große anders übrig als die japanische Flagge oder ein roter Punkt auf weißem Hintergrund.
Yeah. Okay, genau. Also das heisst, du findest es gar nicht so schlecht?
Nein, ich finde es effektiv.
Okay, aha. Aber effektiv muss ja für dich auch etwas sein, was du gut findest, oder? Oder nicht?
Nein, nicht primär. Ich finde es eigentlich eher ein störender Faktor, dass ein Albumcover mittlerweile irgendwie auf einem Handy-Bildschirm muss funktionieren. Das killt jede Kreativität.
Ja, aber genau. Hast du eine Nummer 3, Bruno?
Ja, genau, hast du das auch gemacht? Hast du dein Lieblingsalbum-Cover?
Es hat mich niemand gefragt.
Okay, Schnitt.
Schnitt. Also, Philipp, du hast nochmal eins.
Ja, ich habe nochmal eins, von ich ein sehr bekanntes Cover ist, wenn man andere Richtung. Ja. Ist ein ikonisches Cover natürlich, wo man wahrscheinlich die meisten kennen, oder? Ist Somewhere in Time.
Iron Maiden.
Iron Maiden, ja. Mhm. Wo ich, wenn es aufklappt, wirklich extrem gut zur Geltung kommt, ja. Ich bin eigentlich gar nicht so extrem der Fantasy-Fan, per se nicht. Auch in Filmen und so bin ich gar nicht so daheim im Fantasy-Umfeld. Und wenn man so will, kann man ja sagen, ist das ein Fantasy-Cover oder mit so einem Sky-Fi-Touch und Eddie und das Übliche. Aber irgendwie, die Hülle hat für mich immer funktioniert, wo es rausgekommen ist. Hat es funktioniert und es funktioniert jetzt auch 40 Jahre später. Das ist ja unglaublich. Somewhere in Time ist 40 Jahre alt. Ja.
Jesus,
muss
stimmt.
Ja, muss man sich auch mal überlegen. Ja. Und es ist natürlich eine Kunst, die da Maiden fertig bringt. Für mich, was ich sehr interessant finde, ist, einerseits passt natürlich der Titel gut zur Hülle, ja. Und sie haben natürlich da eben 1000 Referenzen auf sich selber gemacht, oder, ja. Und da gibt es ja mittlerweile ganze Websites, wo das alles aufschlüsseln, was könnte bedeuten, oder? Vom Offensichtlichsten bis zum Obskursten, ja.
Also es gibt x YouTuber, die erklären, was alles auf dem Cover, auf dem ganzen Gatefold siehst. Unglaublich viele Ideen von dem Zeichner.
Derek Riggs.
Derek Riggs, wahnsinnig cool. Dann noch gerade passend in der Zeit, es war so die Blade Runner Zeit, es ist absolut der Nerv der Zeit irgendwie erreicht. Und ist ja gnadenlos gute Platte, das kommt ja noch dazu. Eins von meinen absoluten Lieblings-Cover im Metal-Genre ist das erste Maiden-Album. Weil das, also du musst zuerst mal auf die Idee kommen, so eine Figur zu entwickeln, wo du nachher während 50 Jahren Karriere so kannst bemühen und immer wieder neu. Es gibt Bücher, Comics, Filme, Videogames. Jedes Cover ist mit diesem Eddie drauf irgendwie. Und für mich ist das erste Album am ikonischsten, aber Summer in Time wäre eigentlich auch fast gleich ikonisch. Also, es ist ein Meisterstück, wo vielmal nachher versucht worden ist von Bands, irgendwie ein Maskottchen zu finden und mit dem können irgendwie merchandise-mässig oder auch identifikationsmässig etwas zu machen. Aber die einzige Band, die das wirklich überhaupt geschafft hat, ist Maiden mit dem Eddie.
Also ich habe mir genau auch überlegt, Derek Riggs, wenn man sich so überhaupt überlegt, welche Grafik man überhaupt mit Namen kennt, dann ist Derek Riggs auf jeden Fall dabei. Und ich habe auch bei den Honorable Mentions habe ich das erste Maiden-Album drin. Was es ja auch für einen unglaublichen Effekt gehabt, ist, wenn es so einen konstanten Schriftzug hat, dass du als Teenager ja dann irgendwie so den Panini-Reflex gehabt hast, dass du muss ich sammeln, ich muss alles haben. Und sie haben es ja so geschickt gemacht, dass sie jede verdammte 7-Inch-Single auch nochmal eine extra Grafik haben und so. Und du hast einfach gedacht, wenn du nicht alles besitzt, dann bist du nicht im Maiden Club drin. Oder? Und das hat ja unglaublich funktioniert bei ihnen. Herr Grafiker?
Ja. Iron Maiden, das ist weiter weg von dir, ich weiss, oder?
Hey, also, sie haben Klassiker gebracht, musikalisch, wo niemand wegdenken von dem her gesehen. Nein, nicht so weit weg.
Klar, aber auch um Maiden als Band, in dem Sinn geht es ja nicht oder um ihre Musik, aber jetzt wie das grafische Konzept irgendwie doch ihnen extrem noch Rückenwind dazugegeben hat für die Konstanz von dieser irrwitzig grossen Fangemeinde, die sie erschaffen haben.
Das ist eine von den Bands, die vielleicht geschafft hat, mit ihrem visuellen Konzept auch noch Leute abzuholen. Ich, das begleitet mich, seit ich irgendwie Teenager bin.
Also, meine Nummer 2, sind wir schon bei der Nummer 2? Okay. Also, da habe ich jetzt tatsächlich physisch dabei. Jetzt nicht, irgendwie, weil es einen riesen Unterschied würde machen. Aber eben, wie gesagt, es ist halt auch Hypnosis. Und das ist jetzt eine Platte, die ich mag, aber nicht top finde. Aber das Cover mich auf jeden Fall mehr fasziniert hat als Musik. Ich höre das Album immer noch gern. Aber es, von UFO No Heavy Petting heisst es. No Heavy Petting ist so eine Art Warnsignal in den 60er, 70er Jahren. In Kinos in Amerika oder in Schwimmbädern, wo quasi die Leute dazu gemahnt hat, sie dürfen schmusen, also schmusen leid, aber sie dürfen nicht weiter als das gehen. He? Also sie sollen gesittet schmusen, quasi. He? Und das Cover hat Frau, was so eine Äffli hat, ein klassisches quasi Labor-Äffli, und die sind miteinander verbunden über so lebenserhaltende Schläuche. Und was ich super faszinierend gefunden habe, ist irgendwie, wie klinisch das gewirkt hat zu so einem relativ freakigen, fast Hippie-Rock-Album, wie das Album ist. So.
Meinige?
Ich finde es ein geiles Cover, ja, typische Hypnosis. Mir gefällt halt, dass die Schläuche eingefärbt sind. Das macht für mich den Unterschied. Sonst wäre es einfach irgendein Näffle und eine Frau. Und Ich habe mich mit der Typografie. Es ist für ihn halt, man hat aufs Bild geachtet, Typografie ist nicht so wichtig. Oder eben, außer bei Bands wie Maiden oder irgendwie Metallica oder ACDC, weißt du, wo wirklich ein Logo, ein Bildspruch entdeckt, was die Typografie auch angeht. Das hat Hypnosis, glaube ich, nie gemacht. Sie sind immer auf das Gewicht aufs Bild gelegt. Also, das ist so. Und ich bin ein grosser Fan halt von Typo, Logos und das Integrieren ins Bild. Aber von der Bildstimmung, ich finde es super. Und wenn man es heute anschaut, hat es etwas sehr Dystopisches.
Genau, etwas Beklemmendes, oder? Schon.
Philipp?
Ich weiß auch nicht, mir hat es nie so abgeholt. Ja. Ich weiß auch nicht, vielleicht wegen dem ich kann es gar nicht sagen, warum. Ja. Mir ist auch der Schlauch ehrlich gesagt gar nicht so speziell aufgefallen. Für bin ich einfach doof und habe es gewohnt. Ich habe noch so eine Plattenhülle dabei, wo ich nicht weiss, ob ich es gut oder schlecht finde, weil irgendwie finde ich es beides gleichzeitig. Ja. Und irgendwie finde ich es eine faszinierende Hülle wegen dem, weil ich einfach nicht weiss, ob ich es gut finde. Und das ist auch eine Hypnosis, lustigerweise. Also das heisst lustigerweise, und zwar das ist die Scorpions-Hülle.
Ah, nochmal ein,
Animal Magnetism heisst die Platte, und wenn man es will beschreiben, sieht man einfach so den Arsch mehr oder weniger von einem Typ. Und also nur quasi ein Ausschnitt, so Oberschenkel bis so Rücken.
Also nicht nackt in den Jeans.
Nein, mit Jeans, ja. Das ist noch ein wichtiger Hinweis vielleicht. Und eine Frau und ein Hund. Und er hat so ein Bier in der Hand am Strand, oder? Und die Frau und der Hund, die sind so wie knünelnd, oder? Und irgendwie das Wort Animal Magnetism mit diesem seltsamen Foto, irgendwie hat es etwas Unanständiges. Es regt Fantasie an. Und irgendwie finde ich es grandios wegen dem und gleichzeitig auch furchtbar. Ja. Also furchtbar, nein, das ist das falsche Wort. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich will eigentlich nicht unbedingt einen Arsch auf dem Cover haben. Also von einem
Schnitt.
mit Jeanshosen an und so. Also ja, das ist so wie Bruce Springsteen, die Hülle habe ich auch immer doof gefunden von ihm. Oder ja, da Born
in the USA.
Ja, ich habe immer doofe Hülle gefunden. Aber irgendetwas hat die Platte für mich, die ich nicht ganz zuordnen kann. Also die Platte, das Platte gehabt, die ich nicht zuordnen kann. Ja.
Also ich habe heute einen wahnsinnigen Lerneffekt. Ich habe Hypnosis nicht kennt als Firma bis jetzt vor dem Gespräch. Und die, also es hat wirklich einen mega roten Faden, auch die Coversprache, die sie haben, die Bildsprache. Das ist spannend, da sind glaube ich auch ganz viele frustrierte Männer dahinter, ich weiß es nicht, will denen nicht unterstellen. Aber
interessant, ja.
Nicht ihr, aber die, die das machen.
Ja, klar.
Es ist sehr sexualisiert und sehr, ja, die Frau kommt jetzt nicht so super weg, finde ich, in den ganzen Sachen, die wir jetzt gesehen haben. Aber hey.
Also, Entschuldigung, aber wie in Relation zu der Kuh, Pink Floyd.
Okay, I see you.
Also, gell, wenn man jetzt zum Beispiel an Wish You Were Here denkt, mit dem brennenden Mann, dann das von Dark Side of the Moon, oder das Prisma-Dreieck und so. Also, das sind schon auch in sehr verschiedene Richtungen gegangen bei Ihnen, ja?
Ist Wish You Were Here auch von Hypnosis? Finde ich ein grandioses Bild.
Und das haben sie im Fall tatsächlich live so mit einem Stuntman aufgenommen.
Ich habe nicht gewusst, was von ihnen ist, aber ich habe das Making of Bilder gesehen. Ja.
Also, Devil Say Die, Black Sabbath, Technical Ecstasy ist einfach in Difficult to Cure mit den Operationsschwestern. Dann Bent Out of Shape, High and Dry von Def Leppard. Und dann natürlich zum Beispiel Zepp, Houses of the Holy oder In Through the Auto mit dem braunen Papiersack in dem, und weil auf die Idee sind sie gekommen, wo der Peter Grant, der Manager, gesagt hat, ich könnte ja alles verkaufen, ich könnte sogar eine Platte verkaufen, wo eben ein brauner Papiersack ist, worauf sie es gemacht haben.
Also was ich definitiv und unbedingt sehe, ist, dass das wirklich super Arbeiten sind. Also weißt, in eine Ausstellung gehen, wäre es irgendwie so, wow, coole Bilder, oder? Und überlegen, was wollen sie damit aussagen. Ich bin als Musikkonsument, suche nicht Kunst auf dem Albumcover, für das habe ich in eine Kunstausstellung gehen, ins Museum und so weiter. Aber es sind alles super Bilder.
Klar.
Das ist völlig außer Frage.
Klar, wegen dem stören die auch Bandfotos nicht auf einem Album.
Oder? Doch, sehr. Schon. Aha. Doch, doch. Also da gibt es, ich meine, in den 80er Jahren sind alle Verbrechen gemacht worden, weil auf einmal jede Band sich hat, weil auf dem Albumcover vorne drauf entweder zeichnet oder fotografiert drauf hat. Völlige Katastrophe gewesen. Sie haben auch alle scheiße ausgesehen, aber es gibt auch ikonische Sachen, was die Musiker vorne drauf betrifft. Ich meine, das Ramones-Cover, also das Ramones-Album selber, sie vor der Wand mit den verfrissenen Jeans und so. Das ist sowas von super.
Klassisch.
Absolut geil. Oder der Bowie hat wirklich sehr gute wie Interpretation Anführungszeichen von sich selber gehabt, ein Album. Das liebe ich eigentlich. Aber irgendwie 80% sind sie schlecht, oder? Wenn die Band findet, ich muss vorne aufs Cover, und ganz wenige sind gut. Ich würde jetzt mal noch weitermachen. Meine Nummer 1 ist Nevermind the Bollocks von Sex Pistols. Irgendwie absolut schlichtes Cover. Das Original ist schon geil. Ich weiß auch nicht genau, wieso, dass ich das so geil finde, weil da, ich weiß nicht, wie viel Geld das der Grafiker gekriegt hat für das. es sind einfach Buchstaben. Es ist sehr neonfarbig. Ich liebe das Cover. Es ist für mich perfekt für das Album.
Brunsli, wie lange hat man an so einem Cover? Ist es quasi, da sieht man nicht, wie viel Arbeit dahinter ist, weil man meint, ein Banaus meint, das mache man mal schon schnell?
Technisch hast du 5 Minuten.
Okay.
Aber es geht nie um Technik. Es geht immer nur um die Idee dahinter. Mhm. Und die Idee umsetzen, bis du an dem Punkt bist, dass eben genau das ist. Dass genau das ist, dass der Bäumli jetzt findet, hey, ich finde das huere geil.
Das ist absolut unglaublich geil. Sorry, sag nur.
Ja, nein, ist es auch, absolut.
Aber also die Spruch von diesen Erpresserbriefli, Buchstaben geschrieben, das haben sie zwar nicht so durchgezogen, aber sie haben es als Typografie in den Wörtern gelassen. Ich finde, ich weiß auch nicht.
Nein, es ist Pop-Art vom Feinsten.
Ja, genau. Aber das bringt es genau auf den Punkt mit den Erpresserbrief, oder? Ich meine, 76, wo die Platte, also 76, oder, ist sie rausgekommen? Ich meine, wo Linksterrorismus so ein riesen Thema war und man die ganze Zeit in der Zeitung die Erpresserbrief gesehen hat. Mhm. Und das Lustige ist, dass ja 76 auch dort die Dirty Deeds dann der Jeep rausgekommen ist. Mhm. Wieder eine Hypnosis, wo mit diesen schwarzen Balken vor den Augen, die ja auch so einen ähnlichen Effekt haben von oh, Kriminalität, oh shit, das ist düstere Geschichte und so. Also das Kriminelle im Zusammenhang mit Rockmusik, wo ja viel, viel später dann noch irgendwie Gangster-Rap irgendwie aufgenommen hat, ist da so drin, und ich finde, es funktioniert auch brutal.
Es funktioniert, aber du darfst auch nicht ganz vergessen, dass ein rein kommerzieller Zweck hinter dem Albumcover steht. Also, wir reden hier nicht von einer Band wie jetzt Rage Against the Machine oder so, die aus einer inneren Wut etwas gestaltet haben. Das ist eine konzeptionelle Arbeit von etwas, das genau das thematisiert, aber eigentlich über dem steht. Eigentlich ein Modekonsortium, die eine Band aufgebaut hat und eine Gestaltung hinter dieser Band durchdesignt hat. Das ist eine Fashion-Ikone, die letztendlich eine Rebellion visualisiert hat, die es gar nicht gibt.
Aber Rage ist nicht weniger fake, weil es ist ein Major-Label. Da sind die genau gleichen Überlegungen gemacht worden. Was machen wir aufs Cover? Ah, brennende Mönch, oder? Das ikonische Bild. Aber meinst, schlussendlich reden wir, ob Sex Pistols oder Rage. Es sind grosse Firmen, die Geld verdienen wollen. Und ganz klare Marketingkonzepte dahinter.
Ich kann nur sagen, das Cover, das wir jetzt hier anschauen und bewundern, ist das Produkt von einer Fashion-Firma, die den Zeitgeist erkannt hat und zu ihrem Nutzen.
Wir kennen ja alle die Beziehungen von Vivienne Westwood und Malcolm McLaren und so zu den Sex Pistols. Aber trotzdem ist das, was die Hülle verspricht oder andeutet, ist auch drinnen in der Musik. Mm. Also definitiv.
Es ist interessant, was gesagt worden ist wegen Malcolm McLaren und auch Vivienne Westwood, weil das ist auch durch meinen Kopf. Oder? Sex Pistols ist eine seltsame Gruppe für mich, obwohl ich finde Platte grandios, absolut grandios. Ja, sie haben sich ja selber zerstört in der kürzesten Zeit, oder? Und irgendwie passt das dann, ist wie ein Widerspruch zu dieser Marketingmaschinerie, die sie trotzdem irgendwo hatten, oder? Und das hat mich eigentlich immer bei ihnen interessant gedunkt, oder? dass sie einerseits so eben der Vermarktungsgedanke hat mitgespielt, im Hintergrund, vielleicht nicht bei der Band selber, aber im Hintergrund garantiert. Und gleichzeitig haben sie sich trotzdem implodiert, oder? Und der Widerspruch ist irgendwie für mich faszinierend, fast das die Hülle, wobei ich die Hülle eigentlich gut finde, ja. Also es ist so ein bisschen, es ist eine interessante Hülle auf jeden Fall, ja. Und ich eben, ikonisch, ja, klar.
Also, ja, eben, wie ich es eigentlich schon angetönt habe, und jetzt in dem Sinn nicht weiter überraschend ist, ist auch meine Nummer 1 von Hypnosis. Also, wenn ich irgendwie früher geboren wäre, hätte ich mich wahrscheinlich als Grafiker dort beworben, dann wären wir irgendwie als Musiker vieles erspart, wenn sie mich eingestellt hätten. Also, meine Nummer 1, und ich habe natürlich umgekehrt, weil mir natürlich wirklich wahnsinnig viele Covers von ihnen gefallen. Und zum Teil, wie bei dir, Philipp, auch sie, es hat auch solche, die ein bisschen abfallen. Aber was ich vom Konzept her irgendwie extrem faszinierend immer gefunden habe und was auch überhaupt mal wieder nicht in engstem Zusammenhang mit der Musik steht, weil ich das nicht ihr bestes Album finde, ist Presence von Led Zeppelin 1976 rausgekommen. Und eben, der Titel ist Presence, also Gegenwart. Und im Prinzip hat Hypnosis wie so einen Gegenstand erschaffen, der in so 50er Jahren heile Weltbilder hineingefügt worden sind. Und der Gegenstand ist tiefschwarz und irgendwie, also so ein bisschen wie ein Mini-Obelisk. Das hat irgendwie auch wieder gleichzeitig in dieser heilen Welt in etwas so scary-haftes wie bei No Heavy Petting, was irgendwie, es ist so ein bisschen wie der rosarote Elefant, der im Raum ist, wo man sagt, es ist etwas da, aber man redet nicht drüber. Da ist es so, dass sie der Gegenstand, so ein bisschen wie ein Kultgegenstand, entweder bei sich haben oder ihn betrachten oder liebevoll betrachten und so. Und die Sinnlosigkeit von diesem Gegenstand irgendwie finde ich irgendwie unglaublich. Und irgendwie finde ich es wahnsinnig cool, dass Zeppelin Lust hatte auf so ein Konzept, wo natürlich einmal mehr mit der Musik in keinem direkten Zusammenhang steht.
Also ich finde es auch ein brachial gutes Cover, weil eins von den wenigen, wo es eigentlich mir egal ist, was die Musik was noch ist. Weil die Idee eben von dem Objekt, wo jeder sich selber soll überlegen, wieso
genau.
ist der dort und was bedeutet der und so. Das ist schon, das ist dann schon ein grosses Kino, finde ich. Also absolut. Ja.
Und gerade die Sinnlosigkeit oder, von diesem Gegenstand, wo aber alle so dienen, wenn sie so, ist es nicht schön, dass man diesen Gegenstand
Und du findest nie eine Erklärung, also in den Text nicht, nicht irgendwann auf dem Cover, nicht in den Interviews.
Niemand weiss es. Nein, absolut. Und eben, das Lustige ist, in diesem Doc-Film redet dann der Plan darüber, dass dann Hypnosis den Gegenstand tatsächlich haben lassen, anfertigen, irgendwie so in einer ganz kleinen Anzahl. Und er heigt auch noch irgendjemand, wahrscheinlich wieder als Türstopper oder so funktionieren.
Brunsli, was sagst
du? Hey, ich würde gerne mich, weißt du, einfach aus Prinzip dagegen lernen. Aber nein, es ist definitiv, ich finde es konzeptionell wunderbar. Also, weißt du, so, es ist etwas Irritierendes in einer heilen Welt, wie sie so schön darstellen. Ich lasse mich natürlich auch ein bisschen dabei beeinflussen. Zeppelin ist so mehr oder weniger meine Lieblingsband auf dieser fucking Welt.
Okay, jetzt ist es aus.
Aber das ist die Art von Konzept. Ob das jetzt effektiv auf Zeppelin umgewünscht war oder nicht, ob das losgelöst vom gesamten Konzept ist, das ist etwas, was mir sehr gefällt. Weil ich finde, also, es geht weiter als einfach, hey, ist ein cooles Bild, das die Musik darstellt.
Mhm.
Aber wenn du so noch diese Dimension kannst reinbringen kannst, dass es dann einfach noch so etwas ist, so irgendein verstörendes Element in dieser heile Welt reinbringen, wo die einfach nochmal weiter zum Überlegen bringt, das finde ich fantastisch.
Mhm. Also, was mich jetzt noch wundernimmt, ist, ob Hypnosis den Albumtitel in Zusammenhang mit der Gestaltungsidee gehabt haben und einfach Zeb gesagt haben, lass das Album muss einfach Presence heißen und Zeb gefunden haben, okay, kein Problem, wir haben eh keinen Albumtitel. Oder ob Zeb gesagt haben, wir haben den Albumtitel, machen den Cover dazu. Weil es gibt keinen Song, der Presence heisst auf dieser Platte. Also das ist eine unbeantwortete Frage. Also was ja irgendwie noch das verrückte Ende ist von diesem Duo, ist, dass mit dem Anfang der 80er Jahre ja die Erfindung von der CD gekommen ist und dementsprechend die Covers kleiner geworden sind. Und dann sie von sich aus gesagt haben, wisst ihr was, Albumcovers, das ist vorbei, wir hören auf. Und sie aber noch probiert haben, mit dem Anfang vom MTV-Zeitalter ins Video-Business einzusteigen, Videoclip-Business. Und dort gnadenlos abgeschifft sind. In der kürzesten Zeit die Millionen, die sie verdient haben, als Cover-Artists verloren haben und bis zum Tod vom einen nicht mehr miteinander geschwätzt haben, weil das Geld einfach weg war. Also verrückt, wegen dem irgendwie, ich hatte eh eigentlich noch eine Frage, du hast 1992 gesagt, anfangen gestalten. Du bist ja eigentlich direkt ins CD-Zeitalter, schon längstens ins CD-Zeitalter eingestiegen. Wie viele Alben hast du denn auch konzipiert in deinem Leben? Also wo du gesagt hast, ah, endlich ein Album, endlich kann man gestalten.
Die ersten paar Alben habe ich gestaltet, Kassette, Vinyl und dann ist es so, hey, jetzt ist die CD. Und CD hat tatsächlich halt von 30 auf 30 auf 12 Zentimeter runtergeschrumpft. Es gibt, glaube ich, keine Grafiker auf der Welt, der das cool gefunden hat.
Tragödien, oder? Eigentlich.
Ja, voll. Weil mein Vater hat so eine Fläche gehabt, um die auszuhoben. Mhm. Und jetzt musst du irgendwie auf einem Drittel von dieser Fläche mehr oder weniger irgendwie konzentrieren. Mhm. Und es muss den gleichen Impact-Effekt haben. Und, aber seit ein paar Jahren ist auf einmal so, hey, fuck CDs, wir streamen ja nur noch. Das heisst, für alle, die streamen, ist es einfach ein JPEG, das man aufladet. Aber das ist das Gleiche. Und das kannst du dann auch genauso gross machen wie eine Platte. Und wenn es darum geht, etwas Physisches zu haben, wenn du am Merch-Stand, am Gig bist, jeder kauft sich ein verdammtes Vinylalbum. Und ich glaube, 95% von denen, die ein Vinylalbum kaufen, haben nicht mal einen Plattenspieler.
Okay, aber sie kaufen es wegen dem Cover in dem Fall. Also viel mehr Gründe gibt es nicht,
weil kein Plattenspieler ist. Du willst etwas Physisches in der Hand haben. Mhm. Ist einfach die bessere Version vom Poster. Mhm.
Das ist tatsächlich wahr, dass Leute Vinyl kaufen und kein Plattenspieler haben. Das habe ich wirklich schon erlebt und ich bin auch einer von denen gewesen, wo, nachdem ich alle Platten verkauft oder vernichtet oder verschenkt oder wie auch immer habe, Platten gekauft habe, kein Plattenspieler. Und da kenne ich auch noch ein paar Spezies und das ist halt so. Aber es ist natürlich so schön, auf diesem Format grossflächig können, etwas anschauen, Cover anschauen. Dann entdeckst du dann auf einmal auch Cover neu, wo du nur als CD kennt hast und auf einmal merkst, ah, das ist eigentlich noch echt grandios. Weil der Typ selber hat sich 1995 vielleicht überlegt, hey, auf einem Vinylalbum wäre das noch echt geil, aber ja, leider gibt es nur noch CD. Mhm. Ja.
Aber jetzt in 34 Jahren, wo du mit Musiker zusammengeschafft hast, zum Teil freiwillig, zum Teil, was weiß ich, unfreiwillig. Aber wie ist denn so? Also erstens einmal, irgendwie kannst du uns ein, zwei Schmankerl geben von Situationen, wo du denkst, also wo quasi Stories produziert haben, wo du sagst, holy shit, das müsst ihr jetzt mal anhören. Und das Zweite wäre dann, wenn du jetzt mit einer Band zusammenkommst, hast du ja immerhin einen 34 Jahre alten Riecher für irgendwie, ui, das schmeckt nach Trouble oder das kommt gut. Also was macht es, dass die Alarmglocke anfängt und du denkst, uiuiui, ui, das wird schwierig.
Hey, das mit den Alarmglocken gibt es in dem Sinn erst, wenn der Kontakt entsteht. Ja. Du bist ja bei Underguard gewesen.
Ich bin auch eine Alarmglocke.
Am Anfang hat es ja nicht geläutet. Und irgendwann haben sie so Scheiße benommen, dass sie gehen mussten. Ich war aber nachher wieder da gewesen. Und das ist bei anderen genau gleich. Ich habe es im Vorfeld, ehrlich gesagt, nicht wirklich so benamsen. Am Anfang finde ich immer so, ja, cool, eine Band, optimalerweise in einer Musikrichtung, die ich gut hier. Kurz darauf Abend, dann spürst du es, weißt du, dann kommt es so langsam. So, ah, ja, schon, aber mein Spitzbärtchen ist nicht so schön. Dann merkst du, oh Scheiße, nein.
Und dann sagst du aber mittlerweile konsequent, wisst ihr was, es gibt noch andere. Oder traust du dir dann noch nicht gerade im ersten Moment, denkst du, komm mal, noch Chance geben?
Ich sehe mich ja nicht als, ich bestimme, wie es für euch muss aussehen.
Okay.
Sondern ich möchte, dass ihr daherkommt, so wie ihr seid. Aber wenn ihr ein völlig verkehrtes Bild von euch habt, in meinen Augen, dann müssen wir irgendwie die Aktion abbrechen.
Ich würde sagen, wir hören mit etwas Schönem auf, nämlich mit schlechten Album. also es gibt ja wirklich nicht passende, aber es gibt auch wahnsinnig schlechte Albumcover. Da haben wir uns auch ein bisschen Gedanken gemacht. Philipp, hast du gerade in der Beispiel?
Ich habe zwei Beispiele mitgebracht. Ich finde es ein furchtbar beschissenes Cover, und zwar das ist von Limp Bizkit, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Und also es war nie meine Band gewesen, obwohl ich auch durchaus Bands in diesem Sektor noch gerne habe. Ihnen ist es ein bisschen schwierig bei mir und Ihnen. Aber das ist Ihnen wahrscheinlich recht egal und mir auch. Aber wie man auf die Idee kommt, so etwas abzusegnen, ist mir echt ein Rätsel, ja. Ich finde es eine absolute Katastrophe. Hat aber nichts zur Sache da, der Verkaufszahlen, weil ich weiss nicht, wie viele Millionen Platten sie verkauft haben.
Viele Millionen Platten?
Ja, ja, und das ist für mich fast schon, also eigentlich ist eine Bestätigung, böse gesagt, dass man keine gescheite Grafik braucht, scheinbar. Ja. Wenn man einen gewissen Status hat, wahrscheinlich. Ja.
Genau.
Also ich weiss nicht, was ihr dazu meint, aber ja.
Also etwas Gleiches wie du, ganz ehrlich gesagt. Das ist eben so schlecht wie das, was ich euch gerne zeigen will. Das ist von einer Band, die heisst Pantera. Und das Album heisst
auf der Liste
Projects in the Jungle. Und ich bin halt so alt schon, dass ich Pantera gelost habe, bevor sie super cool und super Hardcore und super Metalcore und weiss was gewesen sind. Ich habe tatsächlich die ersten zwei Pantera gehabt. Es gibt noch ein fast ein schlimmeres Albumcover vorher. Das heisst Metal Magic, das ist auch so eine Bleistift-Crayon-Zeichnung. Gehen Sie anschauen, wenn ihr die Sendung hört. Gebt ihm Google Pantera Projects in the Jungle. Das Cover, sorry, das geht nicht.
Mhm.
Ja. Was hast du, Fran?
Ich glaube, es ist eine New Wave of British Heavy Metal Band, die The Rods geheissen hat.
Mhm.
Und die haben eine Platte rausgegeben, die Let Them Eat Metal heisst. Und das ist eine Frau drauf, in einer sehr lasziven Pose, in High Heels und Strapse, sehr leicht bekleidet. Und sie hat eine Banane in der Hand, die aus Gold ist.
Mhm. Also ich habe es natürlich gehabt, das Album. Ja, selbstverständlich.
Weil die Musik unendlich viel besser ist als das Cover.
Also weißt, rein vom Pinselstrich und so ist es natürlich massiv besser als die beiden Vorgängervorschläge. Das ist einfach Bad Taste.
Ah, so. Ja, das ist
ja Bad
Taste. Ah, es ist gut gemacht, der Bad Taste.
Bad Taste, aber gut
okay.
gemacht.
Yeah.
Die anderen zwei Koffer sind Bad Taste und schlecht gemacht. Und trotzdem reden wir im 2026 immer noch über sie.
Immer noch, ja.
Dank dem Cover.
Dank dem Cover. Und jetzt müsste ich gerade noch schnell eine kleine Klammerbemerkung aufmachen, apropos. Wir haben es einfach von Maiden gehabt mit dem Eddie, der ein super Konzept ist, der mega aufgegangen ist. Es gibt noch eine andere Band, die so ein Konzept angestrebt hat. Ich weiss, dass du und ich, Fran, wir finden die Band sehr, sehr gut. Das ist Riot.
Yeah.
Die haben ein Maskottchen, das ist ein Frettchen, oder was ist es? Oder ein Seeläu?
Ja,
Robbe. Genau.
Du kannst es mal zeigen, damit es der Brunsli sieht.
Die hat auch einen Namen, gell, die Robbe.
Genau.
Tior oder so.
Tior.
Genau.
Habe ich ein Special gemacht über die Platte schließlich.
Genau. Und man muss ganz ehrlich sagen, das würde es jetzt bei mir, das sind so schlechte Cover, aber das würde es jetzt bei mir nie schaffen auf die schlechtesten Cover, weil es ist eigentlich so kult. Also Tio, das...
Genau,
das,
und es kommt ja dann ähnlich so Eddie mehr, also vor Eddie muss man dazu festhalten, gell? Wir reden hier von 77 bis 80.
Das erste Heavy-Metal-Maskottli auf den
Rasen. Also wirklich vor Maiden, he? Und das ist...
Heute wäre es auch ein schlechtes Meme.
Aber es ist ein Metal-Maskottli quasi bevor es Metal-Maskottli überhaupt gegeben hat.
Also ich habe ein Plattencover noch, den ich wirklich finde, das ist unglaublich schlecht. Das ist Type O Negative, wie heißt Fieses, The Origin of Fieses. Ja, genau. Also das ist Arschloch von Pete Steele.
Ah, es ist Arschloch, ja, ja, genau. Ja, logisch.
Das ist Arschloch vom Sänger. Von Pete Steele.
Ah, okay.
Und
jetzt willst du sehen,
ja? Eine Grossaufnahme, ja.
Ja, eine Grossaufnahme. Und da sehe ich jetzt eigentlich so...
Wie soll
ich
sagen?
Das ist einfach nur schlecht und doof und grusig. Okay, was hast du noch? Auf Lago?
Ich habe da so einen Bogen probiert zu spannen, quasi zwischen von der gleichen Band, ja. Und zwar vorhin ja Maiden gelobt mit Somewhere in Time. Und ich finde auch alle Artworks von Maiden bis so Seventh Son finde ich gut. Mhm. Sehr gut, gut. Und dann fällt es massiv ab.
Ja.
Oh, also,
ja.
Es ist für mich fast nicht erklärbar, wie man so nachlässig kann werden, oder? Ja. Und das habe ich einfach noch mitgenommen als Beispiel davon. Da regt mich vieles auf von dem Cover. Das ist Dance of Death.
Ah, ja.
Heisst Plattenhülle. Ja.
Schön.
Ganz, ganz schlimm.
Ja, ganz schlimm. Also so voller Photoshop-Fehler, sage ich jetzt mal. Es funktioniert für mich überhaupt nicht an dem Cover. Und es ist mir absolut unverständlich, wie die Qualitätsabteilung, die hinter Maiden steckt, oder wer immer das ist, wird das hier nur der Steve Harris selber, wer weiß, dass so etwas durchgeht, ja. Was so schlecht designt ist und so nicht funktioniert. Und was mich am meisten aufregt, nebst der schlechten Grafik, ist, dass sie noch das Logo geändert haben.
Stimmt. Ich bin bei der schlechten Albumcover gar nicht so weit gekommen, weil es hat so viel schlechte. Ich würde mal sagen, eben, ich nehme Stellvertreter, das ist jetzt Battle Axe, Burn This Town, das war eigentlich noch ein grosses Album zu dieser Zeit. Aber von diesen Alben, Jungs, wir schauen es jetzt eben an, von denen gibt es hunderte, teilweise ein bisschen besser gemalt, aber eigentlich es gibt ganz viele schlechte.
Ja.
Und irgendwie, wenn ich denke, aber welche Primarschule haben ihr denn beauftragt, um da irgendwie einfach aktiv zu werden? Das geht gar nicht. Von dem her habe ich es dann aufgegeben, weil ich gemerkt habe, hey, es gibt ganz viele Verbrechen im Heavy Metal und Heavy Metal hat sehr gerne Grafik und Illustration und oft eben haben sie vielleicht das Budget nicht und dann muss halt doch der Kollege irgendwie noch mit dem Bleistift etwas machen und das finde ich eigentlich relativ tragisch. Ich weiss nicht, hast du noch etwas, Philipp, bei der Schlechten?
Ich habe jetzt die Bits extra ausgelassen, die Battle Axes und so, weil es, wie du es gesagt hast, es gibt hunderte. Also, da finden wir ganze Pages online, wo ich einfach auch. Was haben sie sich überlegt? Wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich hat auch eine Plattenfirma haben sie das Cover irgendwo gehabt. Meistens sind sie auch Indie-Labels, wo es ganz schlimm wird. Und wahrscheinlich haben sie einfach null Geld und null überhaupt nicht. Null Idee, null Geld, null Konzept. Und dann hauen sie es einfach irgendwie raus.
Null Geschmack.
Null Geschmack, auch noch, ja. Und die Band hat aber. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man als Band so etwas toll findet.
Ich hätte auch noch etwas in dieser Kategorie von Witchfinder General und es heisst Friends of Hell. Und das sieht so aus wie so eine Laientheatergruppe.
Das wird super.
Ich habe schon damals, als das im Atlantis Records in der Auslage stand, einfach immer so müssen lachen, dass ich mir immer etwas von so zwischen dreist, hilflos und... Sorry, Brunsli.
Ich verstand, aber findest du es nicht auf irgendeine komische Art und Weise schon geil?
Ich
probiere seit 40 Jahren es schon noch geil daran zu finden. Aber.
Was hast du gesagt, Philipp?
Ich finde es eben gar nicht so schön.
Ich kann nicht jetzt von Ihnen zugehört.
Ja, genau. Ja, nicht wegen meinen Zug.
Ja, nur weil die Frau da unten links ist.
Genau.
Nein, es fehlt die Rückseite, weil finde ich es gar nicht so schlecht. Die Rückseite wird die ganze Chance in so einen Bullenwagen verladen.
Das ist ja eigentlich mega lustig. Sorry, ja, das habe ich vergessen. Ja.
Und das finde ich dann
wieder.
Ja.
Hey, sorry, okay. Frau, das ist eigentlich echt
mega eigengold. Das ist super lustig.
Ja, das ist ziemlich cool.
Okay, also. Schnitt. Okay, das letzte ist bei mir Born Again von Black Sabbath.
Was? Wow, ich liebe die.
Ja. Nein, ohne Witz jetzt. Ohne Witz jetzt.
Ich bin so enttäuscht.
Hey, ich lasse mich noch so gerne überzeugen, weil ich liebe die Musik auf dieser Platte. Habe das Cover immer absolut jenseits scheusslich gefunden.
Also, Sie haben es im Ossi vorgeschlagen, Karl-Gleb?
Nein, ich glaube, die Geschichte ist anders. Nein, ich glaube, der Grafik war im Ossi-Camp gesehen. Und dann hat es die ganze Geschichte gegeben mit dem Manager, mit dem Split von dem Manager, weißt, mit dem Vater und
Don Arden und Sharon Arden.
Ja, genau, Sharon Osbourne dann. Und Und er hat im Ossi-Camp weitermachen, Design, und hat in so einer Wegwerfhülle Sebef gegeben, weil er irgendwie noch verpflichtet war, so mit dem Gedanken, dass sie sagen, so einen Dreck wollen wir nicht und du sollst verschwinden, oder? Und zu seiner Überraschung haben sie es genommen.
Also ehrlich?
Ja. Findest du es auch so schlecht wie der Fall?
Nein, ich finde es super. Es passt für mich total zusammen, weil die Produktion ist ein bisschen schrummelig, das Cover ist ein bisschen schrummelig und die Platte ist grossartig. Ja.
Das Cover ist besser als die Platte.
Nein,
es ist ikonisch, wenn du das bretzt rein, wenn du das siehst, 100 Kilometer.
Und es ist lustigerweise, es gibt genau die gleiche Hülle von Depeche Mode. So als
Stimmt, genau das gleiche Foto von dem.
Es ist ursprünglich das gleiche Foto, das sie genommen haben.
Nein.
Ja, ja, beide Agenturen haben das gleiche Foto genommen.
Stimmt.
Es ist ein bisschen anders rausgekommen bei Depeche Mode, aber man sieht es ja.
Also wir haben ganz, ganz viel dank dir herausgefunden und Einblick gekriegt in ein Grafikerleben, wo sie Grafikerleben zu einem guten Teil in Dienst von Musiker gestellt hat und selber auch etwas davon gehabt hat, sogar sehr viel, wie wir erfahren haben. Hey, unendlichen Dank, dass du den Weg hierher gefunden hast, zu uns, Brunsli. Ihr dort draussen habt hoffentlich auch ein bisschen Spass gehabt, die Geschichte zu erfahren. Macht's gut und bleibt gesund. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal-Freaks und Metal-Nerds.